Hallo und herzlich willkommen zu Die Gesellschafter, diegesellschafter.de, der Podcast, ein Projekt der Aktion Mensch. Mein Name ist Tim Pritlove und wie gewohnt werde ich auch in dieser 19. Ausgabe hier über Organisationen und ihre Hintergründe und auch die damit verbundenen Personen und ihre Motivationen, sich für die Gesellschaft zu engagieren, berichten. Heutiges Thema soll sein die Berliner Tafeln beziehungsweise Tafeln im weiteren Sinne, Organisationen, die sich in den letzten Jahren zusammengefunden haben, um ja eine ganz besondere Art und Weise der Umverteilung vorzunehmen in dieser Gesellschaft. Und ich begrüße für das Gespräch heute Sabine Wert. Schönen guten Tag.
Hallo.
Schön, dass das geklappt hat. Ihre Rolle ist Gründerin und ich weiß nicht, sagt man Geschäftsführerin?
Nein, Leiterin, Vorsitzende.
Vorsitzende des Berliner Tafel e.V. Vielleicht steigen wir kurz auch mal mit Ihnen selber ein. Was ist denn so Ihr persönlicher Hintergrund, dass Sie zu dieser Tätigkeit gekommen sind? Womit haben Sie sich denn in Ihrem Leben so beschäftigt, um auf so eine Bahn zu geraten?
Ich bin von Hause aus studierte Sozialarbeiterin, vielleicht spielt das durchaus auch eine Rolle, aber sicher nur bedingt. Da habe ich mal irgendwann drüber nachgedacht, offensichtlich mein ganzes Leben lang, viel Soziales getan. Also ich habe mich schon immer dafür eingesetzt, dass den Schwachen geholfen wird und vielleicht ist das so ein Ding, was sich durch mein Leben zieht. Vielleicht gibt's ja doch ein Helfergehen, wie es ja im Augenblick auch durchaus diskutiert wird. Das kann sein, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war es so, dass ich war damals Mitglied der Initiativgruppe Berliner Frauen, ein Frauenverein, der sich dem Charity-Gedanken verschrieben hatte. Und wir hatten einen Vortrag von der damaligen Senatorin Ingrid Stamer gehört zum Thema Obdachlosigkeit, haben uns überlegt, was wir machen können. Und dann kam ein anderes Mitglied des Vereins mit einem Artikel über City Harvest New York. Und wir haben beschlossen, das ist eine gute Idee, wir versuchen das mal in Berlin zu machen. Und da war wirklich nur der Gedanke, in Berlin eine Obdachlosenunterstützung, Lebensmittel sammeln und die an Obdachlosenprojekte zu verteilen.
Was kam denn da für Informationen rüber bei diesem Vortrag?
Da kam rüber, dass es unendlich viele Obdachlose gibt, dass der Senat eigentlich keinen wirklichen Durchblick hat, dass es offensichtlich eine enorme Dunkelziffer gibt, die der Senat aber nicht beziffern kann und auch letztlich gar nicht wirklich wissen will.
Unglaublich viele.
Unglaublich viele waren damals, ich glaube so um die 7.000, 8.000. Mhm. Der Punkt ist aber, das macht der Senat bis heute noch ganz gerne, die unterscheiden Obdachlose und Wohnungslose und Heimatlose und ich weiß nicht was für Lose noch alle. Mhm. Und dadurch werden natürlich die Zahlen ständig niedergedrückt. Das heißt, eigentlich ist es eine Gruppe, die alle in der gleichen Situation sind, nämlich sie haben kein Zuhause und kein Dach über dem Kopf. Aber dadurch, dass der Senat das so hübsch dezidiert aufführt, sind es natürlich immer hier und da kleine Gruppen.
Da sinnvoll Grenzen ziehen zwischen den einzelnen
Gruppen? Das ist wahrscheinlich relativ schwer. Also es geht eigentlich nur, die ganzen Gruppen mal aufzuaddieren und dann aus dem Ganzen eine Summe zu machen. Denn der Senat spricht eben entweder von Obdachlosen oder von Wohnungslosen. Und das sind schon mal zwei Dinge, die aus deren Sicht ja durchaus unterschiedliche Ansätze haben, aber die Situation ist die gleiche. Ein Obdachloser ist ein Wohnungsloser und ein Wohnungsloser ist nicht immer gleich ein Obdachloser. Also die haben keine Wohnung, aber die sind zum Teil in Notquartieren untergebracht und damit sind sie aber schon nicht mehr in der Situation. Das ist einfach eine lächerliche Nummer, wie das aufgeführt wird. Hat uns damals aber noch nicht wirklich interessiert, weil wir es nicht wussten. Also das ist eine Erkenntnis, die ich im Laufe der Jahre davon getragen habe. Was aber auf jeden Fall klar war, war, dass sich schon im ersten halben Jahr herausstellte, dass die Obdachlosen wirklich nur ein Teil derer sind, die Hilfe brauchen. Dass es sehr viel mehr gibt, dass es soziale Einrichtungen gibt, die dringend auch Lebensmittel bräuchten. Und dass der Senat sich halt schon immer aus der Finanzierung dieses Bereichs gerne rausgezogen hat. So nach dem Motto, ach Mensch, Essen ist ja nicht so wichtig, braucht er nicht die Kohle dafür.
Wurde denn das in diesem Vortrag schon, bewusst, dass Lebensmittel da jetzt eine wichtige Rolle spielen? Oder was, ich meine, wenn jetzt so ein Senator oder Senatorin in dem Fall so eine Problemlage beschreibt, was ist denn die Erkenntnis, von der Regierungsseite her, was das eigentliche Problem darstellt. Ich meine, man fragt sich ja gerade bei Obdachlosigkeit immer wieder so, wie kann das eigentlich sein, ja, dass wir so viele Millionen Leute haben, aber diese doch im Vergleich dann relativ geringe Zahl von Leuten kann nicht gestützt werden von der Gesellschaft.
Also eine Erklärung gab es damals eigentlich nicht wirklich und einen Lösungsansatz schon gleich gar nicht. Also das wurde halt einfach so dargestellt. Und da wir so eine Gruppe von Frauen waren, die sich bis dahin auch nicht wirklich Gedanken zu dem Thema gemacht hatten, kamen auch nicht die richtigen Fragen. Also so eine Frage, wie Sie sie gerade gestellt haben, hatten wir einfach gar nicht, weil wir keine Ahnung von der Materie hatten. Mhm. Und witzigerweise während meines Studiums und danach habe ich immer gesagt, ich bin bereit in allen Bereichen der Sozialarbeit zu arbeiten, aber nicht mit Obdachlosen. Also das war für mich immer so dieses No-Go-Thema. Da wollte ich nichts mit zu tun haben. Von daher fiel mir zu dem Thema auch nicht wirklich eine Frage ein.
Warum wollten Sie damit nichts zu tun haben?
Ich glaube, es war mir einfach unheimlich. Das waren Menschen, die ich nicht einschätzen konnte. Und ich wollte es lieber überschaubar haben. Also ich wollte lieber beim Jugendamt arbeiten oder in der Psychiatrie es mir einfach machen, klar. Also das war damals sicher so ein Ansatz. Ja, also ich bin zu den Obdachlosen gekommen wie die Mutter zum Kind. Also das ist irgendwie so, es fiel mir zu und war lustig, war richtig lustig, weil die Vorstellung dann, dass ich eine der größten Organisationen, die sich eben verstärkt gerade am Anfang für Obdachlose eingesetzt hat, gegründet habe, das war dann schon ein witziger Gedanke. Also da muss ich heute noch schmunzeln, wenn ich dran denke.
Von welchem Zeitraum reden wir jetzt?
Reden vom Februar 93. Ja. Und wir haben den Vortrag von Frau Stamer damals, glaube ich, im Januar 93 gehört und im Februar haben wir schon angefangen. Also das war wirklich eine ganz schnelle Nummer, da haben wir nicht lange dafür gebraucht.
Gab es denn zu dem Zeitpunkt schon andere Obdachlosenorganisationen, die dort auch aktiv waren?
Ja, nur nicht im Lebensmittelbereich. Also es gab 23 Einrichtungen, die sich mit Obdachlosen beschäftigt haben. Das waren zum Teil Kirchengemeinden, die Notübernachtung im Winter hatten. Das waren zum Teil auch Beratungsstellen, die senatsfinanziert, senatsgefördert waren. Und wir haben diese 23 alle zusammen eingeladen ins Rathaus Schöneberg damals und haben ihnen vorgestellt, was für eine Idee wir haben und sie gefragt, was sie davon halten würden. Und 21 dieser 23 Organisationen haben gesagt, super, klasse, fangt endlich an. Und zwei haben gesagt, politisch völlig daneben, das allerletzte, wir stellen ständig Forderungen an den Senat, dass wir Lebensmittel finanziert haben wollen, dass wir die Krankenversorgung finanziert haben wollen, dass wir unsere Ausstattung besser finanziert haben wollen. Und ihr wildgewordenen Weiber kommt daher und wollt mal eben sowas privat organisieren. Das ist politisch völlig inkorrekt. Und mit den beiden haben wir auch bis heute nicht wirklich zusammengearbeitet. Mhm. Also das ist halt so, ich kann die Einstellung verstehen, also heute besser als damals und sage mir, okay, ist aus deren Sicht völlig korrekt. Aber wir haben es dann trotzdem gemacht, weil wir gesagt haben, super. Und innerhalb von einem halben Jahr, wie gesagt, haben wir festgestellt, das sind eben nicht die Einzigen. Und haben dann auch den Untertitel, wir hatten ja ursprünglich Lebensmittelspenden für Obdachlose als Untertitel und haben dann den Untertitel abgewandelt in Lebensmittelspenden für Bedürftige.
Ja, vielleicht sollten wir nochmal kurz erläutern, was die Tafel eigentlich jetzt macht, also was sozusagen die Kernidee ist. Es geht um ja das Abgreifen ohnehin überflüssiger, also Waren, Lebensmittelwaren mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum oder die, okay, jetzt bin ich wieder auf dünnem Eis. Vielleicht beschreibst du es einfach mal selber. Was rede ich?
Wir sammeln Lebensmittel überall da, wo wir sie normalerweise kaufen. Also in Supermärkten, in Bäckereien. Wir holen allerdings auch in produzierenden Städten ab, also Firmen, die Lebensmittel herstellen. Wir holen dort ab, wo im großen Stil vertrieben wird, Lebensmittel, also zum Beispiel hier auf dem Großmarkt. Überall, wo es Lebensmittel gibt.
Also hier auf dem Großmarkt, wir befinden uns hier gerade in Ihren Büroräumen, mitten auf dem Berliner Großmarkt. Ja. Erfordert auch immer eine ausführliche Wegbeschreibung, damit man sich hier nicht verliert. Da sind Sie sozusagen gleich an der Quelle, kann man sagen.
Ja.
Also es geht jetzt nicht, also dieses Bild mit dem abgelaufenen Haltbarkeitsdatum, das werden Sie bestimmt schon tausendmal gehört haben. Das ist, glaube ich, das, was jeder so erstmal so im Blick hat. Ja. So, es darf nicht mehr in die Regale. Aber Sie sagen, es geht eigentlich viel mehr um eine Organisation, dass einfach alle die Lebensmittel, die sowieso nicht zum Einsatz kommen würden, möglichst frühzeitig einen anderen Weg nehmen.
Das war auch ganz am Anfang, als wir mit der ganzen Aktion angefangen haben. Das Problem, wir haben den Firmen gesagt, wir wollen gerne die Lebensmittel, die ihr nicht verkauft habt. Und da sagten die, wie ihr wollt, unseren Müll. Und da mussten wir erstmal erklären, dass zwischen dem, was nicht verkauft worden ist, und dem Müll ein großer Unterschied ist. Aber für einen Bäcker, der abends seine Waren nicht verkauft hat, ist es eben Müll. Weil der kann seine Croissants nicht mehr am nächsten Tag verkaufen. Mhm. Der kann vielleicht einen Teil der Brote noch zum Backen für neue Brote benutzen. Aber im Wesentlichen muss er es leider in die Tonne kloppen. Und es ist gerade für Bäcker, alteingesessene Bäcker, unheimlich schlimm, weil die haben ein emotionales Verhältnis zu ihren Backwaren, weil die standen da morgens um 3 oder spätestens um 4 in ihrer Backstube und haben die Sachen gebacken. Und für die ist es furchtbar, die Sachen abends, bloß weil sie nicht verkauft wurden, in die Tonne zu kloppen. Das heißt, die Bäcker haben ganz schnell kapiert, worauf wir hinaus wollten und haben uns sehr gerne gegeben. Bei den Obst- und Gemüsehändlern hatten wir ein kleines bisschen mehr Schwierigkeiten. Aber auch das funktionierte, nachdem sie dann begriffen hatten, was wir wollten. Und die abgelaufenen Waren, die kriegen wir immer wieder zu hören. Das ist tragisch förmlich, weil wir nehmen vorzugsweise Ware, die nicht das MHD verlassen hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist auch eine Frage der Menschenwürde. Das, was wir anderen anbieten, sollte eben nicht das sein, was wir es uns leisten können, nicht mehr leisten wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, in unseren Ausgabestellen von Leib und Seele geben wir auch Dinge ab in dem offiziellen Bereich, wo die Ware eben das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht verlassen hat, noch nicht überschritten hat. Und es gibt extra Tische, da steht drüber ganz großes Schild, abgelaufenes MHD, freiwillig, kostenlos. Mhm. So, das heißt, die Leute werden nicht so nach dem Motto, wenn ihr einen Joghurt wollt, dann nehmt, was ihr kriegt, sondern es wird darauf hingewiesen, ihr könnt hier Joghurt haben, da ist das MHD noch nicht abgelaufen. Und wenn ihr aber noch mehr haben wollt, wofür ihr nicht zahlen müsst, dann nehmt euch von dem Haufen. Aber es ist eine ganz klare Entscheidung. So wie wir diese Entscheidung ja auch im Supermarkt treffen, wollen wir verbilligte Ware, wo es MHD gleich ran ist oder vielleicht auch schon erreicht ist, nehmen, oder wollen wir das andere nehmen und dafür einen doppelten Preis zahlen?
MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum. Vielleicht nochmal kurz zu dem Beginn der Initiative. Ich meine, also die Idee, Lebensmittel sozusagen klug umzuverteilen, war geboren. Wo setzt man denn dann an? Wo haben Sie denn angesetzt? Was war denn sozusagen der erste Versuch? Ich meine, man wusste ja sicherlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ob das dann überhaupt verfangen würde
bei den anderen. Na klar. Also wir haben halt die Obdachloseneinrichtungen gefragt und die Händlerinnen und Händler. Und dann haben wir schon mal die ersten Reaktionen gehabt. Wir
hatten
große
Händler, kleine Händler.
Auch hier auf dem Fruchthof, da verschiedene Frauen aus der Initiativgruppe hatten da Freunde und Bekannte, die da Händler waren.
Wir sind gleich an den Großmarkt rangetreten.
Wir sind gleich als erstes an den Großmarkt rangetreten, haben auch andere Händlerinnen und Händler angesprochen, wo wir regelmäßig einkauften, einfach weil wir da den besten Kontakt hatten. Und nachdem die begriffen haben, dass wir eben nicht den Müll wollen, sondern worauf wir hinaus wollen, spielten die durchaus auch ganz gut mit. Und dann haben wir als erstes eine Pressekonferenz gemacht. Also wir hatten noch, bevor wir den ersten Pfannkuchen verteilt haben, hatten wir schon die erste Pressegeschichte, wo wir einen Pfannkuchen in die Kamera gehalten haben. Mhm. Und das war durchaus eine Hürde, die wir nehmen mussten, weil wir hatten also ständig Überschriften wie statt Tennis Obdachlosenarbeit oder statt Golfen auf dem Sozialtrip oder so eine Geschichten oder vom Tisch der Reichen auf die Tafel der Armen. Also das war, wir sind wirklich relativ Spießruten gelaufen, weil halt alle in uns so eine Horde reicher Weiber sah, die jetzt auf dem Sozialtrip waren. Und von dem Image dann wieder runterzukommen, das war unheimlich schwer. Weil ich hatte dann nach einem halben, dreiviertel Jahr.
Aber wodurch wurde denn das ausgelöst?
Dadurch, dass es halt die Initiativgruppe war und dass die Mädels sich immer, wenn die Presse kam, zeigten die sich alle mit Brillis und hochgeschminkt und so. Und da mir das nicht gefiel, weil ich weder die Kohle hatte, noch immer vollgehängt war. Es gibt einen schönen schönen Imagefilm, den wir mal haben drehen lassen. Und da kamen also alle Damen in Absätzen an und ich war die Einzige in Turnschuhen. Und von daher war also relativ klar, dass das entweder eine andere Richtung nehmen würde und die mit mir nicht mehr mit der Initiativgruppe, oder aber es war mir eigentlich auch relativ klar, dass es relativ schnell dahin geht. Und dann habe ich halt die Initiativgruppe mit der Berliner Tafel verlassen und habe die Berliner Tafel auf eigene Füße gestellt. Und das war dann der Wandel, die große Wende, weil da war dann klar, auch Männer können dazukommen und wir machen das ganze Ding auf.
Wie viel Zeit ist bis dahin vergangen?
Dreiviertel Jahr.
Noch 93. Was steckt drin in dem Namen? Tafel.
Wir wollten, oder steckt viel Rotwein drin, weil die damalige Präsidentin Rena Mehnert und ich, wir haben eine Nacht mit viel Rotwein verbracht und uns überlegt, wie wir das ganze Ding nennen können, ganz am Anfang. Und dann kamen wir also auf Tischlein deck dich. Und da fiel mir als erstes immer Knüppel aus dem Sack ein, weil das ist die logische Assoziation bei Tischlein deck dich. Und da dachte ich, bei Obdachlosen ist das ziemlich doof. Weil damals war es schon immer so, dass in Hamburg zum Beispiel die Obdachlosen aus der Innenstadt vertrieben wurden. Und das unter ziemlich brutalem Polizeieinsatz. Mhm. Und da wollte ich also Knüppel aus dem Sack nun nicht gerade als Assoziation haben. Und so haben wir also so verschiedene Szenarien durchgespielt. Wie könnte das heißen? Und es war immer klar, es sollte Berliner heißen, weil da wollten wir also ganz klar darauf abzielen, das ist eine Berliner Initiative. Und dann kamen wir irgendwann auf Tafel, weil wir denen eine Tafel decken wollten, die es sich sonst nicht leisten können. Und das ist der Gedanke, der für mich heute noch dahinter steckt. So war halt Berliner Tafel geboren und ich denke, das ist der genialste Name, den wir überhaupt nur erfinden konnten.
Das heißt, da steckt auch so ein bisschen so eine Gleichstellung mit drin. So, wir wollen auch die anderen an der Tafel teilhaben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Das heißt, die Kernidee, die jetzt... also dem Gemüsemarkt, jetzt habe ich so verstanden, dass das die erste Adresse war, bereitet wurde, ist, es gibt halt Sachen, die würdet ihr ohnehin nicht mehr verkaufen oder dürft ihr nicht mehr verkaufen? Also gibt es da noch eine entscheidende Grenze dazwischen?
Nee, die Grenze ist eigentlich nicht wirklich. Also dieses dürfen nicht, da haben wir eigentlich in unserem Lebensmittel geschehen wenig Regularien. Also beim Fleisch ist es extremer. Ne?
Ja.
Da haben wir ja genug Skandale hinter uns, um zu wissen, dass es da durchaus stärkere Auflagen gibt. Bei Obst und Gemüse ist es eine Sache, was nehmen wir als Verbraucherinnen und Verbraucher in den Supermärkten oder in den kleineren Läden?
Ja.
Was sind wir bereit zu kaufen? Genauso ist es beim MHD. Das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt ja nur aus, bis zum Ablauf dieses MHD ist der Hersteller, der Produzent verantwortlich, danach der Verkäufer. Das heißt, wir können Lichtjahre nach Ablauf des MHDs verkaufen. Wir sind dann nur selbst verantwortlich dafür. Das heißt also, in den Läden ist es auch so, wenn ich in einem Laden ein Produkt kaufe und ich mache das zu Hause auf und es ist verschimmelt. Das kann ja bei Joghurt ganz leicht mal passieren. Und das MHD ist aber noch nicht abgelaufen. Dann gehe ich in den Laden zurück, sage, schau mal, hier will ich umgetauscht haben. Dann kriege ich ein neues. Und der Laden selber, die geben es an den Hersteller zurück und bekommen vom Hersteller Ersatz dafür, weil der Mist produziert hat. Ist das MHD schon abgelaufen, kriege ich vom Verkäufer trotzdem das Produkt zurück, aber, denn der hat es mir ja verkauft, ja. Aber der kann es nirgends mehr umtauschen und war selber dafür verantwortlich. Das ist alles, was das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt, sonst sagt es nichts aus. Das heißt, theoretisch kann auch nach Ablauf des MHDs noch Ware problemlos in den Umlauf gebracht
werden.
Solange
der Verkäufer dafür gerade stehen
muss. Richtig. Ja. Das heißt also, auch wenn die Berliner Tafel Sachen nach Ablauf des MHDs ausgibt, sind wir halt verantwortlich dafür. Ja. Aber wir dürfen es problemlos tun. Also das ist gar nicht das Problem. Ne?
Aber wie sieht denn die Realität aus in den Supermärkten und anderen Verkaufsstellen?
In den Supermärkten ist es eher so, dass die zum Teil 5 Tage vor Ablauf des MHDs schon die Produkte aus der Theke nehmen. Das ist für manche ein ganz wesentliches Image-Ding, zu sagen, wir nehmen es schon 5 Tage vorher raus. KDW zum Beispiel nimmt 5 Tage vorher raus. Aber auch irgendein kleiner Discounter, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube Lidl ist es, die nehmen auch 5 Tage vorher raus, wenn sie nachkommen mit Sortieren. Das ist dann oftmals so das Problem. Aber grundsätzlich haben manche für sich selber ganz hohe Latten gelegt und sagen, wir wollen Margen setzen für uns selber. Wir wollen, dass unsere die Leute, die Kundinnen und Kunden, die zu uns kommen, auch wissen, woran sie sind. Und dann kriegen wir auch entsprechend früh die Sachen.
Das heißt, bis es eine Tafel gab, sah die Realität in den Supermärkten so aus. In dem Moment, wo es entschieden wurde, das können wir jetzt nicht mehr verkaufen, beziehungsweise das wollen wir nicht verkaufen, weil damit so ein gewisses frische Image mit verbunden ist, dann geht's einfach in die Tonne.
Ja.
Also es wurde wirklich hinten raus, ab in den Mülleimer und war einfach weg und verlorene Ware, obwohl die Ware okay war.
Ja, also in der damaligen Zeit hätte sich Containern gelohnt, vor den Tafeln.
Mhm.
Da wäre es sinnvoll gewesen, weil da war richtig viel drin. Jetzt finde ich Container, naja, ist ja nichts mehr viel drin.
Mhm. Das hat sozusagen die Tafel auch mit verändert.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da sind wir auch mächtig stolz drauf, weil ich wirklich glaube, dass wir die Firmen auf Dinge aufmerksam gemacht haben, die ihnen in der Form gar nicht unbedingt bewusst waren. Also ich habe schon das Gefühl, dass nicht nur die veränderte Wirtschaftssituation, sondern auch die Tafeln Land auf Land ab dazu beigetragen haben, dass die Firmen besser disponieren. Die bestellen nicht mehr so viel. Weil wir sie aufmerksam gemacht haben drauf, wie viel sie eigentlich an die Tafeln abgeben. Was da für Massen unverkaufte, aber gekaufte Lebensmittel über die Bühne gehen. Mhm. Die Firmen haben sie alle mal bezahlt.
Ja klar,
ne?
Ist ja einfach normaler Verlust.
Richtig. Und das kann ich zwar steuerlich abschreiben und kriege ein paar steuerliche Prozente dafür, aber das ist in keinem Verhältnis zu dem, was ich vorher investiert habe. Und da haben wir schon viele wirklich mal mit der Nase drauf gestupst. Oder wir haben das zum Beispiel
einmal... Haben Sie da irgendwelche Zahlen im Kopf oder mal gehört, wie viel Prozent der Waren, die jetzt eingekauft werden, nicht verkauft werden?
Also wir reden von Anfang an davon, dass es 20% aller Lebensmittel werden weggeworfen. Und das habe ich einfach mal am Anfang so behauptet. Inzwischen gibt es aber eine Studie für die Schweiz, für Österreich und für Deutschland. Und die hat belegt, 20% aller Lebensmittel werden weggeschmissen.
Auch heute noch?
Auch heute noch. Und also da haben wir zwar einiges dazu getan, aber es wird immer noch viel weggeschmissen.
Das heißt, es könnte auch mal höher gewesen sein.
Das könnte durchaus der Fall sein, auf jeden Fall.
Was ist jetzt draus geworden? Also am Anfang, wie sind Sie denn am Anfang losgegangen? Haben sich dann erstmal einen Lastwagen gekauft und sind irgendwie...
Nö, wir sind mit den Privatautos losgefahren.
Ja.
Also ich hatte damals einen Jeep und da passte ein bisschen was rein.
Ja.
Nicht dramatisch, aber immerhin. Und die anderen sind dann in ihren BMWs und Mercedesen losgefahren und haben da was im Kofferraum gepackt. Und wir haben dann... Dadurch, dass wir relativ früh viel Presse hatten, hat sich irgendwann mal eine Computerfirma gemeldet und meinte, ihr fahrt ja immer mit den Privatautos, wir haben einen Lieferwagen vor der Tür, den wir zumindest einmal in der Woche an euch abgeben können. Stellt uns einen eurer Privatautos vor die Tür, damit, falls wir plötzlich einen Computer rausfahren müssen, wir auch ein Auto haben. Aber ansonsten könnt ihr an einem Tag den Lieferwagen haben. Und so hatten wir den ersten Lieferwagen. Dann haben wir, die Präsidentin von der Initiativgruppe hatte damals ihre geschäftlichen Kontakte genutzt und da hat die Firma Easter uns einen Hundefänger, diese kleinen Transporter, zur Verfügung gestellt, kostenlos. Das war ganz lustig, weil der war auf Münster zugelassen, weil der Hauptsitz von der Easter in München, Münster ist. Und dann sind wir halt mit Münsteraner Kennzeichen rumgefahren. Und dann hat der Mann einer Frau aus der Initiativgruppe hat eine Hausverwaltung gehabt und der hatte einen schönen ollen VW-Bus und den hat er uns gespendet. Und so kamen also die ersten Autos zusammen. Das war richtig schön. Den VW-Bus hatten wir noch viele Jahre. Aber wir sind vorzugsweise mit unseren Privatautos gefahren.
Wie viel, welche Läden, Verkaufsstellen, Großhändler haben Sie denn dann angefahren? Also wie muss man sich das jetzt vorstellen? So von der Größenordnung her, ist man dann den ganzen Tag unterwegs gewesen?
Ach,
oder war das so einmal im Monat, sammelt man mal ein bisschen
einmal
was?
Einmal in der Woche haben wir gesammelt. Und zweimal in der Woche haben wir eine obdachlosen Notübernachtung mit warmem Essen versorgt. Da haben wir Hotels und Restaurants angesprochen, ob sie uns einmal in der Woche für 60 Personen was kochen. Und das haben wir dann, da haben wir Thermophoren besorgt, diese Warmhalte-Dinger. Und dann haben wir das Eis in den Restaurants beziehungsweise Hotels abgeholt und haben das dann in die obdachlosen Einrichtung gebracht und da dann ausgegeben.
Aber die haben dann auch ihre eigenen Lebensmittel bemüht oder
ist die, das die Hotels, aus diesen... die Hotels und Restaurants, okay. Die haben wirklich das komplett
gespendet. Das heißt, die haben sozusagen mehr als nur Lebensmittel gespendet.
Die haben es richtig noch gemacht.
Richtig noch Arbeit und so.
Ja.
Findet das auch noch statt?
Nee, aber das ist witzig, was uns in den Medien immer noch anhängt, weil wir holen immer noch in Hotels und Restaurants ab und das ist einfach albern. Wir holen in Hotels ab, ja, in ein paar, aber wir holen in keinem einzelnen Restaurant ab. weil geht nicht. Also ein Restaurant, was uns regelmäßig Lebensmittel gibt, ist relativ schnell pleite.
Ja.
Und die ganzen Pleiten in an Restaurants in unserer Stadt, die sind nicht alle, da sind nicht alle an allen wir schuld. Also sozusagen an keinem. Ja.
Was ist denn so ein, jetzt so ein typischer Ort, der von der Tafel angefahren wird? Ist das so der normale Kiez-Supermarkt oder inzwischen, geht das wirklich mehr im Großhandel?
Also inzwischen gibt es da schon fast keine Normalität mehr, beziehungsweise die Normalität ist für uns etwas, was sich andere gar nicht vorstellen können. Wir sind so ziemlich in jeder Art von Supermarkt, bei jedem Discounter. Wir sind in jeder Form von Bäckern, Bäckereien, also sowohl die privaten nach wie vor, als auch in den Ketten. Es gibt kaum eine Stelle, wo wir nicht Lebensmittel abholen. Wir sind hier auf dem Großmarkt, wir sind bei den großen Firmen, die produzieren, wir sind überall. Und wir sind inzwischen 850 Tafeln in Deutschland, wir können auch überall sein.
Wie summiert sich das jetzt, wenn wir mal jetzt beim Beispiel Berlin bleiben,
also
wie viele Stellen, an denen Lebensmittel gewonnen werden?
Wir haben ungefähr 350 Stellen, die wir in der Woche regelmäßig abfahren und dann nochmal bis zu 50, die spontan anrufen und sagen, wir haben hier gerade, kommt mal.
Aber es gibt natürlich schon deutlich mehr Supermärkte, oder?
Ja. Also, naja, ja, aber also wir haben alle Lidls, wir haben alle Rewes, alle Pennys, alle Plus. Also ich meine, das ist schon eine Menge. Wir haben viele Reichels, wenn wir jetzt schon Schleichwerbung, dann wenigstens durchgehend.
Also, Eisers gibt es noch in Berlin.
Haben wir auch. Also wir haben sie wirklich alle.
Ja.
Also wir sind sicher nicht in jeder einzelnen Filiale. Das ist bei manchen von diesen Ketten nicht unbedingt hinzukriegen, klar. Aber schon in sehr vielen, auf jeden Fall.
Wie wird denn das bei den Supermärkten dann selbst gesehen? Also ist das dann eigentlich eher eine willkommene Dienstleistung? Schmückt man sich da jetzt gerne damit, dass man da auch sozial tätig ist?
Also die oberen Etagen schmücken sich damit sehr gerne, weil wir haben es geschafft, innerhalb von 12, 13 Jahren eine Marke aufzubauen. Also das ist einfach, Tafel ist eine Marke. Und dadurch ist es so, dass sich die Firmen sehr gerne damit auch schmücken, dass sie sagen, sie unterstützen die Tafeln dann eben auch gleich in Deutschland. Im Wesentlichen ist es schon so, dass die Filialleiterinnen und Leiter das auch noch nachvollziehen können. Und dann müssen wir den Weg nach unten gehen. Und da ist es schwieriger. Im Lager ist es oftmals so, dass es manchen ziemlich auf die Nerven geht, dass die Ware da rumsteht, bis wir kommen. Weil spätestens, wenn wir im Stau stehen, können wir das nicht mehr ganz genau timen, wann wir wo sind. Dann haben manche auch das Gefühl, das ist lästig, so nach dem Motto, sie müssen für ihr Geld arbeiten und andere gehen zu Leib und Seele und holen sich dafür einen Euro ab.
Das hatten Sie schon mal erwähnt. Was ist Leib und Seele?
Leib und Seele ist unsere Aktion mit den Kirchen und dem RBB. Wir haben, irgendwann habe ich mal im Kulturradio ein Interview gegeben und habe da gesagt, wir versorgen soziale Einrichtungen. Das sind immerhin über 300 soziale Einrichtungen, die wir in Berlin versorgen. Aber wir erreichen die Privatbevölkerung nicht. Die Leute, denen es auch schlecht geht. Wenn die nicht zu so einer sozialen Einrichtung gehen, also um sich beraten zu lassen, weil sie HIV-positiv sind, weil sie Psychoprobleme haben oder, dann kriegen die nichts von den Lebensmitteln ab. Und da würden sie auch immer das Fertige, Zubereitete bekommen. Mir würde es aber darum gehen, eben auch wie Tafeln in kleineren Gegenden, kleinere Tafeln in irgendwelchen Gegenden, dass die halt die Lebensmittel auch an die Bevölkerung abgeben und die Bevölkerung zu Hause kochen kann. Weil das ist ja genau das erklärte Ziel, dass nicht Familien in obdachlosen Einrichtungen zum Essen gehen, sondern dass die Familien zu Hause die Möglichkeit haben. Und ich hätte schon mal überlegt, um das zu erreichen, ob ich nicht die Kirchen anspreche. Denn wenn wir ein flächendeckendes System in Berlin aufbauen wollten, wäre das für die Tafel zu viel. Aber die Kirchen haben eben so ein ausgebreitetes System. Deshalb könnte ich mir das vorstellen. Und das habe ich nur kurz im Interview gesagt. Und dann hat Friederike Sittler, die Leiterin der Abteilung Kirche und Religion vom RBB, mich angerufen, hat gesagt, sie hat das Interview gehört und sie würde sich gerne mal mit mir zusammentun, ob wir daraus nicht was machen könnten. Und dann haben wir beschlossen, ja, wir sprechen mal die Kirchen an und gucken, wie die Reaktion ist. Und dann war die Reaktion sehr gut. Die wollten gerne da mitmachen. Niemand konnte sich von uns allen vorstellen, wie das wirklich aussehen könnte oder sollte. Und dann haben wir mit der Aktion Leib und Seele begonnen. Wir haben inzwischen 45 Kirchengemeinden, die einmal in der Woche geöffnet haben und die Lebensmittel vorher gesammelt haben oder vorher bei uns abgeholt haben. Das ist also unterschiedlich, zum Teil in den Läden, die in der Region dieser Kirchengemeinde sind, oder aber sie holen sich hier im Lager bei uns die Lebensmittel ab. Einmal in der Woche haben die geöffnet für in der Regel 2 Stunden und geben dort an die Bevölkerung, die in einem bestimmten Postleitzahlenbereich wohnt, Lebensmittel für 1 Euro ab. So, das heißt also, wir haben inzwischen ein ziemlich genau flächendeckendes System entwickelt, über ganz Berlin verstreut mit 45 Ausgabestellen. Wir erreichen diejenigen, die eben wirklich auf Hartz IV sind, die wenig Geld verdienen und auf Transferleistungen angewiesen sind, die eine niedrige Rente haben. Ja, das sind im Wesentlichen die Bereiche. Und die können sich da einmal in der Woche halt für 1 Euro Lebensmittel abholen.
Ich würde diese Verteilungskette ganz gerne noch mal ein bisschen klarer herausarbeiten. Wir haben uns jetzt hier schon an verschiedene Stellen hervorgearbeitet. Also ich denke, klar ist, woher die Ware kommt. Es gibt also ausgewählte Supermärkte, andere Orte wie hier der Großmarkt, die alle, ja, egal, ich denke, egal wie effizient man arbeitet, es bleibt halt immer irgendwas übrig. Also wer es wirklich schafft, den Verkaufsbedarf da auf den letzten Joghurtbecher hin genau zu planen, diese Person ist, glaube ich, noch nicht erfunden worden. Jetzt gibt es die Bereitschaft, das an die Tafel abzugeben. Das heißt, hier gibt es einen Fuhrpark, der sich über die Jahre entwickelt hat, der das regelmäßig abklappert. Das heißt, diese Firmen wissen, okay, das stellen wir jetzt nicht mehr in die Regale, aber das kommt jetzt hier in das Regal für die Tafel. Und in dem Moment, wo die Tafel vorbeikommt, wird die Palette dann halt weiter verschoben. Und dann landet das Ganze alles zunächst einmal hier zentral in einem Lager, ist das richtig?
Richtig. Wir holen überall in dieser Stadt vormittags ab, fahren das Ganze hierher. Wir haben Kühlautos, sodass wir die Kühlkette auch nicht unterbrechen, was ja für die Firmen auch immer sehr wichtig ist und auch für die Menschen, die die Lebensmittel von uns bekommen. Dann kommt es alles hierher, wird hier sortiert. Wir haben also rund 50 Leute unten zu stehen, alle in flotten grünen Hemdchen, damit auch klar ist, wer arbeitet bei uns mit und wer nicht.
Ja.
Und die sortieren die Sachen. Und in der Nachmittagsschicht wird es dann ausgefahren. Das geht dann an die sozialen Einrichtungen, die wir nach wie vor versorgen. Und die Leib und Seele Ausgabestellen holen sich Lebensmittel für ihre Verteilung ab. Diejenigen, die Nachmittagsausgabe haben, holen sich es vormittags hier ab. Oder aber wenn die am Vormittag schon die Ausgabe haben, holen sie es sich in der Regel am Nachmittag vorher ab.
Ja.
Und das ist halt alles getaktet da unten. Wir haben eine spezielle Person, die für das Zusammenstellen der verschiedenen Paletten für die Ausgabestellen zuständig ist. Wir haben eine andere verantwortliche Person, die für die Fahrerinnen und Fahrer, die zu den sozialen Einrichtungen fahren, die Waren zusammenstellen. Und so haben wir halt das ziemlich gut organisiert, sodass immer noch viel schief geht, aber vieles eben auch nicht mehr.
Und wie bestimmt sich jetzt, wer diese Waren erhält? Also und wie viel von den Waren, die jetzt hier im Lager sind, finden denn dann auch tatsächlich einen Abnehmer? Oder gibt es dann hier auch noch Überschuss, der dann noch von einer Tafel abgezahlt wird?
Also wir haben hier wirklich manchmal Überschuss. Wir haben manchmal so unendlich viel. Also es war gerade vor ein paar Tagen, kam hier eine Meldung morgens rein, 30 Paletten davon, 20 Paletten davon. Also wir reden hier, das einmal war es Rotkohl in den Industriebehältern, also diese großen, da sind, weiß ich nicht, 15 Kilo oder sowas drin. Also auch nichts, was mal eben für einen Privathaushalt geht. Oder das Ganze dann nochmal in Sauerkraut. Oder dann kommen halt Joghurts, wirklich. Also ich weiß nicht, was da zum Teil für Überproduktion an Joghurts stattfindet.
Das heißt, wo auch immer eine logistische Fehlleistung im Lebensmittelgewerbe stattfindet, das schlägt hier irgendwann durch.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Also es ist auch in den Sommermonaten, während der Ferien, haben wir erfahrungsgemäß sehr wenig, weil natürlich alle Stellen zum Teil ihre Produktion, aber zum anderen auch ihren Einkauf zurückfahren, weil sie ja wissen, ganz viele sind im Urlaub und kaufen nicht mehr so stark. Das heißt, in der Zeit bekommen wir natürlich auch sehr viel weniger. Aber wehe, die Ferien sind zu Ende. Also gestern waren die Ferien zu Ende und dann geht's halt so richtig los. Ne? Und das macht sich dann schon bemerkbar. Und bei Paletten reden wir halt von Europaletten. Ne? Das sind diese 80x1,20 und 2 Meter hoch.
Was macht man denn dann mit 13 Paletten?
Da rufen wir dann eben die anderen Tafeln an und sagen, wollt ihr nicht vorbeikommen?
Die anderen Tafeln, das heißt im Umland von Berlin.
In Brandenburg, aber es geht auch durchaus bis Dresden runter oder bis Rostock hoch. Also es gibt ein paar Tafeln, die fahren. Mit Dresden machen wir es oftmals so, dass wir aufeinander zufahren und uns in der Mitte der Strecke auf dem Parkplatz treffen und dann haben die Sachen von der Dresdner Tafel bei und wir haben dann halt hier die von der Berliner.
Ah, verstehe.
Dann wird auf dem Parkplatz, werden die Autos ausgeräumt und unterschiedlich dann wieder eingeräumt.
Man hat auch gleich so eine interessante Kosten- und Zeitaufteilung.
Ja.
Ah, pfiffig. Das heißt, so auf deutschen Autobahnen gibt es dann immer so ein bisschen Rotkohlhandel.
Ja, durchaus. Das ist dann nicht immer aus anderen Ländern, was da passiert, sondern es ist dann im Zweifelsfall wirklich der Austausch bei Tafeln.
Ja, trotzdem nochmal die Frage, wohin, also wie stellt sich jetzt diese Liste zusammen? Also klar, alles hat mal mit den Obdachlosen angefangen. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt eigentlich weitgehend alle Obdachlosenorganisationen, die in irgendeiner Form auch eine eigene Küche oder zumindest Lebensmittelverteilung haben, dass die davon beteiligt sind. Aber ja, Sie haben ja schon angedeutet, es geht schon lange nicht mehr nur um die Obdachlosen und es gibt auch eine ganze Menge sozial schwache Familien oder sagen wir mal vom Finanziellen her schwache Familien, die ja durchaus auch eine Aufstockung gebrauchen kann. Wie lässt sich denn diese Gruppe fassen und was für andere Organisationen gibt es noch außer diesen Obdachlosorganisationen, die Sie da bedienen?
Also es sind ungefähr 320 soziale Einrichtungen, die wir versorgen, davon ungefähr 25 Obdachloseneinrichtungen. In den Wintermonaten sind es mehr, weil da die ganzen Notübernachtungen in den Kirchengemeinden dazukommen. Dann sind es ganz viele Beratungsstellen der verschiedensten Art. Und es sind einige Schulen, in denen wir, an die wir Lebensmittel abgeben. Und da gibt es Eltern-Lehrer-Initiativen und die bereiten dann die Lebensmittel zu. Das hat sich ein bisschen verschoben, seit es die Gesamtschulen gibt und seit da auch Küchen zum Teil eingebaut wurden, beziehungsweise da ein Catering von außen stattfindet. Dadurch sind manche von diesen Schulen, die wir vorher versorgt hatten, die dann gesehen haben, unsere Kids kommen hier ohne was zu essen in der Schule an, müssen 8 Stunden überbrücken.
Also es geht hier nicht um eine Belieferung der Schulküche an sich,
nein.
Sondern es geht darum, dass die Schulen selbst wissen, das sind hier Härtefälle, da wissen wir, dass Kinder ohne Essen in die Schule geschickt werden, ohne das sprichwörtliche Pausenbrot und da wird das dann eingesetzt.
Da wird es eingesetzt, es wird dann eben zum Teil in den Schulen direkt zubereitet, aber wir haben im Rahmen unserer Kinder- und Jugendrestaurants, ein anderer Bereich, auf den wir noch kommen müssen, halt auch die Initiative, dass wir Schulen anfahren und vorher in den Kinderrestaurants Schulbrote geschmiert haben, dass es immer so ein Päckchen ist, ein Käsebrot, ein Wurstbrot, ein Obst und ein Getränk, das verkaufen wir für 20 Cent, ohne Ansehen des Kindes, was da steht. Also wir forschen da nicht nach, wie viel Geld haben deine Eltern und wie viel haben sie dir mitgegeben, sondern alle können für 20 Cent so ein Pausenbrot kaufen. Und wenn die dann sagen, ach, ich will lieber nur Käse, dann kriegen sie 2 Käsebrot. Und wenn sie sagen, ich will nur Wurst, dann kriegen sie halt 2 Wurstbrote. Manche kommen auch und sagen, ich will nur einen Apfel, dann zahlen sie 5 Cent für den Apfel und kriegen den Apfel. Was wir nicht machen, ist nur das Getränk. Also das ist das Einzige, wo wir sagen, nö, das ist schön, dass ihr was trinken wollt, aber da müsst ihr auch was zu essen dazu nehmen. Weil bei manchen ist das einfach, die sind zum Teil gar nicht mehr geübt zu essen. Das ist echt verheerend. Und das gehört dann halt auch zu unserem Konzept, dass wir da einfach die Kids auch wieder ans Essen ranführen.
Aber Getränke sind jetzt genauso in ihrer Lebensmittelliste wie alle anderen Sachen auch.
Und dann noch, dann haben wir halt über Leib und Seele, über die 45 Ausgabestellen erreichen wir halt die Familien. Und das alleine sind 45.000 Menschen im Monat, die wir nur alleine über Leib und Seele erreichen. Insgesamt
1000 Leute pro Ausgabestelle?
Im Monat.
Wie sicher kann man sich jetzt bei dieser Zahl sein?
Wir haben,
das sind so Erfahrungswerte.
Wir haben Statistiken. Wir führen die Ausgabestellen führen bei jeder wöchentlichen Ausgabe auch eine Statistik, sodass wir also 4 Zettel pro Ausgabestelle am Monatsende haben und alle Zahlen addieren können, sodass wir also auch wissen, wie viele Haushalte sind es, wie viele Alleinerziehende, wie viele Frauen, wie viele Männer, wie viele Alte, wie viele Junge. Also da haben wir genaue Statistiken. Ist
aber jetzt nicht so, dass sich die Familien da registrieren
doch,
müssen.
Doch, die müssen sich alle registrieren lassen in den Ausgabestellen. Diese Informationen bleiben aber bei den Ausgabestellen. Also da achten wir sehr auf Datenschutz,
ja.
Dass halt die Kirchenräume diese Informationen nicht verlassen. Das ist ganz wichtig.
Aber es ist sozusagen die Verteilungsstellen wissen schon, wem sie was geben und daher auch warum. Und sie wissen auch, wem sie jetzt wie viel gegeben haben, damit es da jetzt irgendwie auch kein
Die müssen sich einmal registrieren lassen, müssen da eben nachweisen, müssen ihren Hartz-IV-Bescheid vorlegen oder ihren Rentenbescheid oder was auch immer, werden einmal registriert und bekommen dann ein kleines Zettelchen, auf dem dann steht, eine Erwachsene, 3 Kinder oder 2 Erwachsene, 15 Kinder oder was auch immer. Und danach bemisst sich dann auch die Menge der Lebensmittel, die dann bekommen.
Mhm. Und das wird auch akzeptiert?
Ja, doch. Das also witzigerweise von den Bedürftigen stärker als zum Teil von den Ehrenamtlichen. Die Ehrenamtlichen haben manchmal sehr große Schwierigkeiten mit der Erfassung der Daten. Aber es ist halt allen klar, es muss gemacht werden. Also zum einen sind wir verpflichtet in unserer Arbeit in der Tafellandschaft uns nachweisen zu lassen, wer da eigentlich was kriegt.
Ja.
Das ist wirklich irgendein ganz bestimmter Paragraph, der dann auch berücksichtigt werden muss.
Mhm.
Und zum anderen sehen das inzwischen auch alle wirklich als Notwendigkeit an, weil dadurch natürlich diese Statistik ist ja nicht nur ein Spielerchen von uns, damit wir Zahlen angeben können, sondern diese Statistik hat ja auch den Hintergrund, die Ausgabestellen müssen ja bei uns auch, wenn sie Lebensmittel abholen, sagen, schaut her, wir haben so und so viele Erwachsene, so und so viele Kinder, wir brauchen in dem Maße. Denn in dem Rahmen, in der Größenordnung, in der die Ausgabestellen ausgeben, bekommen sie von uns ja dann auch die Ware.
Mhm. Also das ist sozusagen auch, um einfach Missbrauchskanäle von vornherein auch auszuschließen.
Das auch.
Gab es denn da größere Probleme in der Vergangenheit oder ist das jetzt etwas, was von Anfang an gesehen wurde und Teil des Systems war?
Das ist von vornherein gesehen worden. Also ich weiß nicht, ob andere Tafeln da vielleicht Schwierigkeiten hatten und von daher mehr darauf geachtet haben. Wir haben aber mal rumgefragt. Also der Missbrauch geht so gegen null, dass wir ihn nicht erwähnen müssen.
Hm. Da hängen ja auch viele Sachen jetzt mit dran, wo ich mir jetzt auch gar nicht so sicher bin, inwieweit das jetzt bei Ihnen landet. Jetzt mal so ganz nüchtern betrachtet, kann man sagen, okay, das hat jetzt hier schon so ein bisschen was von einem eigenen kleinen Großmarkt. Ja, man ist eigentlich schon ein Teil der Logistikkette der gesamten Lebensmittelindustrie, jetzt mal ein bisschen spitzfindig formuliert, aber wenn man jetzt sich einfach nur Lastwagen und beteiligte Personen anschaut, denke ich, kann man auch schnell das Ganze mehr auch nur noch so betrieblich wahrnehmen. Andererseits ist es natürlich auch nach wie vor eine Tätigkeit, die sich ja selbst als eine soziale Tätigkeit versteht und auch versucht, an den Leuten dran zu sein. Inwiefern kriegt man denn das überhaupt mit? Inwiefern sind die Betroffenen ein Teil der täglichen Arbeit?
Also wir kriegen das schon noch sehr stark mit, gerade durch Leib und Seele, weil wir unheimlich viel Rückmeldung kriegen. Und viele, die bei Leib und Seele sich Lebensmittel abholen oder die da vorbeigegangen sind oder so, glauben sowieso, es ist Tafel. Also die 45 Ausgabestellen in den Kirchengemeinden sind alle Tafel, sind alle der Meinung. Und wir müssen dann immer erklären, wir sind nur ein kleiner Teil des Ganzen. Die Hoheit haben die Kirchengemeinden. Die Kirchengemeinden sind diejenigen, die das Ganze ausführen. Die Ehrenamtlichen, die da aktiv sind, sind von den Kirchengemeinden, nicht von der Tafel. Wir schicken zwar auch immer mal Leute, die sich hier erkundigen und mitmachen wollen und sagen, ich möchte gerne bei einer Kirchengemeinde mitmachen. Da sagen wir, okay, gehen Sie hin, gucken Sie es an. Fragen Sie dort nach und machen Sie da mit. Aber das ist also im Bewusstsein der Bevölkerung, ist es überhaupt nicht verankert, dass Leib und Seele eine Aktion mit den Kirchen ist.
Mhm.
Also die sehen eigentlich bei all der Geschichte nur Berliner Tafel und allenfalls nur RBB, aber sonst gar nichts. Ne? Und insofern ist es schon so, dass viel bei uns landet. Und die Ehrenamtlichen von Leib und Seele selber auch. Also wir haben ja regelmäßig Gesamtversammlungen mit den Ehrenamtlichen und die teilen ja damit, was da ist. Also insofern, wir kriegen da schon eine Menge Rücklauf. Mhm. Und wir kriegen insgesamt auch eine Menge Rücklauf und da bin ich auch ganz froh, weil ich würde natürlich für unsere eigene Organisation auch nicht die Hand ins Feuer legen wollen, weil wir hören da schon manchmal, dass irgendein Auto der Berliner Tafel vor irgendeiner Privattür landet, wo keine soziale Einrichtung ist und wo auch keine Kirchengemeinde ist. Und da wird wild ausgeladen und in eine Wohnung reingetragen. Und da bin ich immer sehr dankbar, wenn wir solche Meldungen kriegen, weil solche Situationen wollen wir natürlich auch direkt nachvollziehen. Wir wollen die direkt angehen und wir wollen uns von solchen Leuten natürlich auch ganz schnell trennen. Und wenn wir das nicht hören, was da irgendwo passiert, dann können wir auch nichts machen. Also insofern bin ich über jeden Anruf dankbar, der dann sagt, so und so ist es. Und dann müssen wir allerdings auch inzwischen sehr genau gucken, ist da was dran? Weil wir erleben das auch immer wieder, Leute haben sich gestritten und wollen ihren Nachbarn schwärzen. Und dieser Nachbar ist bekanntermaßen Fahrer bei der Berliner Tafel, also wird mal eben bei der Berliner Tafel angerufen und irgendwelches wilde Zeug erzählt. Können wir dann aber auch nachvollziehen und rauskriegen. Aber da gehen wir auch sehr öffentlich damit um. Also da verheimlichen wir auch nichts. Wir sagen nicht, bei uns ist alles schön, bloß weil es glänzt.
Und es ist natürlich auch wichtig, dass innerhalb der Organisation da auch ein gewisses Vertrauen besteht.
Na klar.
Wie kann man sowas fördern?
Durch tägliches Arbeiten. Also es ist, wir versuchen es zu fördern. Es ist erschreckend. Wir haben ja viele gerade von denen, die im Lager arbeiten, sind Leute, die über Beschäftigungsträger bei uns ihre MAE-Maßnahme, sprich ihren 1,50-Euro-Job machen. Und das sind Leute, die halt ganz viele Jahre zum Teil schon arbeitslos zu Hause waren. Die haben kein Vertrauen mehr. Die haben zu nichts mehr Vertrauen. Und da ist es zum Teil nicht leicht, da so das Gruppengefühl herzustellen. Mhm. Aber wir versuchen es halt immer wieder.
Wenn man vielleicht das nochmal so ein bisschen weiterdenkt, also einerseits natürlich das Bedürfnis und geradezu die Notwendigkeit, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, dass man in Kontakt bleibt, jetzt wirklich auch bis zu demjenigen, der, naja, vielleicht nicht unbedingt empfängt, aber doch zumindest an die eigentlichen Bedürftigen ausgibt und da eben auch in beide Richtungen einen Informationsfluss aufzubauen. Das haben Sie ja schon erläutert, da gibt es eine Notwendigkeit. Aber wenn Sie jetzt mal zurückblättern ins Jahr 93 und Ihre relativ, ich interpretiere es jetzt mal als so naive Wahrnehmung, da gibt es halt eine Obdachlosenproblematik gepaart, so mit diesem Wunsch, da müsste man doch mal was machen. Dann kam diese ja durchaus pfiffige Idee, die ja sich ja jetzt bewiesen hat, dass es dann eben auch zum funktionierenden System übergehen kann. Was haben Sie denn in dieser Zeit mit diesen ganzen Erfahrungen, die Sie jetzt gesammelt haben im Betrieb, gelernt über die Bedürftigkeitssituation in der Gesellschaft, konkret in Deutschland und Berlin natürlich vor allem, aber vielleicht auch darüber hinausgehend? Wie hat sich das jetzt verändert in dieser Zeit und was kann man daraus mitnehmen und lernen? Also weil es geht ja deutlich hinaus über diese Obdachlosigkeit. Ich hatte auch, um es noch kurz mal einzuwenden, auch mal mit einem, ich glaube mit dem Franziskanerkloster da in Pankow, die ja auch so eine Suppenküche unterhalten, das regelmäßig machen, auch gesprochen und die meinten halt auch, es geht halt schon längst gar nicht mehr nur um Obdachlose, sondern diese Bedürftigkeit und diese Armut, die viele davon abhält, sich einfach angemessen zu ernähren, geht schon deutlich darüber hinaus auch zu älteren Leuten und größeren Familien. Was haben Sie da so mitbekommen? Wie sehen Sie das?
Also abgesehen davon, dass ich nach 4 Jahren Studium Sozialarbeit sowieso nie so eine Sozialverklärung im Blick hatte, habe ich die im Laufe der letzten 16 Jahre definitiv verloren. Also das ist ganz klar. Also dass wir, weil wir alle Teil der Gesellschaft sind, alle in einer Richtung gehen wollen und alle nur das Beste für unsere Gesellschaft wollen, das glaube ich definitiv gar nicht mehr. Also davon ist alles auf der Strecke geblieben, wovon durchaus immer noch trotz Studium einiges übrig geblieben war. Das sehe ich nicht mehr so. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass mein Gefühl für mich persönlich dadurch umso stärker geworden ist, aktiv sein zu müssen. Gerade weil wir das als Gemeinschaft nicht wollen, glaube ich, dass jede einzelne Person umso stärker gefordert ist. Weil sich dann zurückzulehnen und zu sagen, ach, ist ja alles Mist und das kriegen wir ja nie hin, das wäre das Fatalste, was wir tun können. Und deshalb sage ich mir, okay, ich habe hier eine Bewegung angestoßen, die hat sich als ziemlich tragfähig rausgestellt und auf dem Weg muss ich auch weitergehen. Aber wir müssen halt unser Tun immer wieder neu überdenken. Und von daher finde ich die Kritik, die im Augenblick gegen die Tafelarbeit hochbrandet, auch unheimlich förderlich, weil wir auf die Art und Weise auch selber immer wieder neu denken müssen und hinterfragen müssen, was wir da eigentlich tun. Und deshalb finde ich das unheimlich gut, dass die Kritik aufgekommen ist. Sie hätte eigentlich von uns selber kommen müssen, aber so gut sind wir dann offensichtlich doch nicht.
Die Kritik thematisiert vor allem so dieses das Problem, dass dadurch, dass man so eine gut funktionierende Hilfsorganisation geschaffen hat, dass man dem Staat oder sagen wir mal eher dem Gemeinwesen, der Gesellschaft vielleicht auch die Arbeit abnimmt, selbst tätig zu werden. Wir hatten ja auch am Anfang schon diesen Widerspruch dieser zwei obdachlosen Organisationen, wo sie meinten, das könnten sie gut verstehen. Ich schätze mal, das können sie in dem Kontext dieser Diskussion gut verstehen, weil die halt sagen, wenn wir jetzt anfangen, da selber was zu machen, dann bedanken sich die Agierenden in der Politik und sagen, ach naja, es gibt ja jetzt kein Problem mehr, dann müssen wir da auch nicht aktiv werden.
Was ich daran nur damals schon an der Einstellung dieser beiden obdachlosen Einrichtungen und auch an Teilen der Kritik heute so dusselig finde, ist, wir können und dürfen uns nicht darauf ausruhen, wir müssen heute politische Forderungen stellen, damit wir diese politischen Forderungen irgendwann mal in Jahren mal durchbringen und bis dahin dürfen wir nichts tun. Ich habe mal vor Gewerkschaftern in Irland oder mit Gewerkschaftern in Irland über die Tafelidee gesprochen und dann haben mir Gewerkschafter erzählt, ja, und sie finden das also wirklich das Allerletzte. Sie hatten eine Kita und die musste dringend renoviert werden und da haben sie so lange gekämpft, bis sie nach 5 Jahren das Geld von der Regierung gekriegt haben, damit sie endlich renovieren konnten. Und da habe ich gesagt, seht ihr, und das ist der Unterschied zu uns. Wir hätten uns die Farbe sponsern lassen, hätten in Eigeninitiative gestrichen und das an die derart große öffentliche Glocke gehängt, dass der Staat sowas von fertig gewesen wäre nach unserer Kampagne. Und wir hätten die Politik zumindest in sehr schlechtes Licht gerückt, aber hätten eine gestrichene Kita. Und das ist der große Unterschied. Und da kamen sie doch zumindest etwas ins Grübeln. Sie wollten trotzdem von ihren eigenen Ideen nicht abgehen. Aber das ist einfach das, was ich glaube, was sehr viel effektiver ist. Wir müssen etwas tun und das tun wir als Tafeln seit über 16 Jahren. Aber wir machen auch immer wieder darauf aufmerksam, dass das Versäumnisse der Politik sind, der Wirtschaft, der weiß ich nicht was. Und das ist das Wichtige. Wir dürfen nicht so tun, als wären wir einfach die Guten und als wäre das, was wir tun, überhaupt nicht zu kritisieren. Und wir müssen eigentlich immer zu mit einem Heiligenschein dastehen und der müsste auch noch von ganz oben geputzt werden. Sondern wir müssen immer wieder in die Wunde packen und immer wieder sagen, und weil ihr alle so schlecht funktioniert, deshalb müssen wir. Aber wir sehen die Notwendigkeit und deshalb tun wir.
Das heißt, der eigentliche Zweck ist die Selbstauflösung?
Der eigentliche Zweck sollte die Selbstauflösung sein. Das ist das, was ich immer wieder sage, ja. Mhm. Ich meine, ich wäre nicht gerne die erste Tafel, die erste gegründete und die erste, die sich selbst auflösen. Glaube ich, ist in Berlin auch das Schwierigste.
Ja.
Aber ich denke schon, dass nicht alle 850 Tafeln in Deutschland notwendig wären.
Was müsste denn geschehen? Also woran mangelt es denn? Warum ist denn die Situation? Ich meine, bin jetzt nicht zahlenfest, aber was die Berliner Situation betrifft, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch eher eine Frage der Statistik, heißt es, dass die Zahl der Obdachlosen zurückgegangen ist? Ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können.
Die Zahl der Obdachlosen ist irgendwann definitiv zurückgegangen, ja. Definitiv, weil wir hatten zwischendurch 45.000 Obdachlose, wenn die gesamten Dunkelziffern zusammengenommen wurden. Also das war verheerend. Also ich weiß gar nicht, wo diese Zahl plötzlich auftaucht, ja. Aber sie war sehr stabil über längere Zeit. Inzwischen wird auch, also die Beratungsstellen sagen inzwischen schon gar keine Zahlen mehr, weil sie sagen, sie können es einfach gar nicht mehr so sagen, dass sie ein gutes Gewissen dazu hätten. Letztens habe ich gehört, langsam sagen sie es doch wieder. Aber es ist schwierig, also es ist irgendwo unter 10.000 definitiv, was ja immer noch schlimm genug ist.
Aber was hat denn die Situation so positiv beeinflusst?
Das war mir klar, dass es nur vorübergehend ist. Der ganze Leerstand bei den Platten wurde irgendwann mal von den Bezirken ausgenutzt und die Obdachlosen wurden alle zwangseinquartiert. Gleichzeitig haben sie aber keine sozialarbeiterischen Stellen geschaffen. Das heißt, die waren alle völlig unbetreut. Die hätten zu irgendeiner Beratungsstelle gehen müssen, um sich betreuen zu lassen. Das haben die natürlich nicht getan. Stattdessen haben sie, weil sie halt, weiß ich nicht, seit 30 Jahren auf der Straße lebten, im Wohnzimmer ein Lagerfeuer gemacht, weil sie es so gewohnt waren. War ungeschickt für den Wohnraum. Aber das war von vornherein abzusehen. Also wer auch nur ein bisschen Ahnung von Sozialarbeit hat, konnte sich an allen 10 Fingern abzählen, dass das eine endliche Geschichte wird. Weil zum einen kann ich Obdachlose, die bewusst auch zum Teil auf der Straße gelebt haben, nicht zwangseinquartieren. Die hauen einfach ab. Das ist völlig klar. Sie sind zum Teil durchaus beratungsresistent, weil die haben gar keine Lust, sich beraten zu lassen. Bei Teilen ist, da muss eine Therapie stattfinden, weil manche von denen eben durchaus alkoholabhängig sind. Und. Also es ist so eine vielschichtige Problematik.
Der Begriff Obdachlosigkeit ist eigentlich fehlleitend an der Stelle.
Ja, völlig, völlig. Also das ist eine Klientel, die eine ganz bestimmte Beratungsform braucht. Und das wissen all diejenigen, die Beratung im Obdachlosenbereich machen. Es ist auch ein sehr hartes Brot, da was zu tun. Also die Nase muss irgendwann ziemlich abgestumpft sein. Es kommen so ganz viele Faktoren zusammen. Und dadurch haben sich aber die Zahlen natürlich nach unten bewegt. Mhm. Das ist ganz klar.
Mhm. Aber das Problem ist ja eigentlich, also eigentlich ist die Obdachlosigkeit, das ist so meine Wahrnehmung, eher so ein Zeichen davon, dass es eben einen bestimmten Teil von Leuten in unserer Gesellschaft gibt, die eigentlich mit dieser Gesellschaft nicht mehr Schritt halten können. Die einfach ihre Systematik auch nicht akzeptieren ab einem bestimmten Zeitpunkt oder selbst wenn sie wollten, ihr dann einfach auch nicht mehr folgen können. Weil es einfach auch eine gewisse Komplexität hat, der man eben auch regelmäßig folgen müssen. Wir merken selber, alle 5 Jahre ändern sich die Parameter auch immer wieder so neu. Ja, nicht nur jetzt neue Gesetzeslagen, sondern entwickelt sich auch die Gesellschaft als solche weiterentwickelt, dass man dann irgendwann außen vor ist. Welche Rolle spielt denn dann die Tafel an der Stelle, was, wenn man jetzt sagt, ist es ja auch ein bisschen die Hilfe zur Selbsthilfe erforderlich?
Also sicher im Bereich der Obdachlosenarbeit nicht allzu sehr, aber im Bereich der Bedürftigen auf jeden Fall. Also wir haben ganz viele Ehrenamtliche oder potenziell Ehrenamtliche, die hier in die Informationsveranstaltung kommen, die sagen, ich bin seit Jahren arbeitslos und mein Tag braucht wieder Struktur. Ich will bei euch mitmachen, damit mein Tag wieder Struktur bekommt. Und die sind dann oftmals sehr einsatzfreudige Ehrenamtliche. Oder wir haben jetzt gerade unten einen, der ist seit gestern Mittag ehrenamtlich. Der war vorher und hat hier seine Arbeit statt Strafe abgearbeitet. Das heißt, er hatte eine Geldstrafe, hätte in den Knast gemusst, weil er sie nicht zahlen konnte. Also hat er hier stattdessen abgearbeitet. Und der hat gestern, als ich nach Hause fuhr, war der gerade unten von Natur zurückgekommen und er sagte, Sabine, seit heute 14 Uhr bin ich hier ehrenamtlich. Bis 14 Uhr habe ich noch meine Strafe abgezahlt. So, und der macht jetzt ehrenamtlich weiter, weil er die Aufgabe gut findet, weil es ihm Spaß macht.
Gibt es viele ehrenamtliche Tätige?
Also wir haben im Bereich der Berliner Tafel ungefähr 600 Ehrenamtliche und zusätzlich bei Leib und Seele haben die Kirchengemeinden nochmal 1400 Ehrenamtliche und die sind zum Teil aus der Gemeinde sowieso, aber zum Teil eben auch wirklich selber Bedürftige, die am Anfang da gestanden haben in der Reihe und Lebensmittel abgeholt haben und die inzwischen dort ehrenamtlich arbeiten und sind völlig neue Situationen, die sich da auch geschaffen haben, die sich auch gesellschaftlich geschaffen haben. Also wir machen viel Hilfe zur Selbsthilfe, ohne dass wir das eigentlich dachten am Anfang. Mhm.
Es gibt ja also im Rahmen dieser Interviewserie hier bei Die Gesellschafter habe ich auch schon einmal das Projekt Die Sozialhelden vorgestellt. Raul Krauthosen, der Name wird Ihnen sicherlich was sagen. Da ist der Name Berliner Tafel auch mehrfach gefallen. Die pfiffige Idee, Pfandgutscheine in Supermärkten umzuwandeln in Spenden. Wie sind Sie denn auf dieses Projekt gestoßen seinerzeit?
Ich habe Zeitung gelesen. Ich saß morgens im Bett und las Zeitung und sah plötzlich winzig klein, es waren 5 Zeiler oder sowas, dass die Sozialhelden für ihre Aktion Pfandbons zu spenden noch soziale Einrichtungen suchen. Und dann war eine E-Mail-Adresse drunter. Und dann habe ich mir das sofort rausgerissen und bin ins Büro und habe die angemailt und habe geschrieben, finde ich eine klasse Idee und wenn sie dann Lust hätten, könnten wir ja gerne zusammenarbeiten. Und dann meldeten die sich sofort und offensichtlich war ich die Erste, die sich gemeldet hatte. Mhm. Und sie fanden das so überzeugend und so klasse, dass sie direkt gesagt haben, ja, super, machen wir.
Es war eine gute Paarung, weil ja da auch eine gewisse Logistik erforderlich ist. Also die Idee, noch kurz zusammenzufassen für die Leute, die es nicht gehört haben in der anderen Sendung, ist halt, dass eben diese Pfandbons, die man immer so verliert, ja, die man so erhält, gar nicht erst bis zur Kasse trägt, sondern eben direkt in so einen Spendenkasten wirft, der dann eben regelmäßig aber eben auch geleert werden muss und dann zu Geld gemacht werden muss. Das ist dann halt in Berlin die exklusive Partnerschaft, glaube ich, mit der Berliner Tafel. Mhm. Das heißt, sie holen nicht nur die Waren ab, sondern in dem Fall halt auch die Spenden, die quasi indirekt über die Supermarktbesucher und Kunden dort abgegeben werden. Welche Rolle spielt dieses Projekt mittlerweile für die Tafel?
Also Fantastisch Helfen ist für uns ein unheimlich starkes Standbein inzwischen geworden. Wir existieren ja in unserer Arbeit ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Wir nehmen ja ganz bewusst keine staatlichen Gelder in Anspruch, weil die sozialen Einrichtungen, die wir versorgen, zum größten Teil am staatlichen Tropf hängen. Und wenn wir jetzt Gelder beantragen würden, und ich bin sicher, wir würden sie direkt kriegen, weil die Politik mag Tafeln, dann müssten wir aber definitiv eine Statistik vorlegen, wen wir womit versorgen. Und bei den sozialen Einrichtungen würden definitiv die Leistung gekürzt werden. Weil wir sehen es ja auch in der Tafellandschaft, Land auf, Land ab. Es gibt immer wieder die Diskussion auf der politisch-sozialen Ebene, ob diejenigen, die bei Tafeln sich Lebensmittel holen, nicht weniger Sozialhilfe bzw. Hartz IV kriegen sollen. Mhm. Und da kämpfe ich seit 16 Jahren stark dagegen an. Und das wäre also an dieser Stelle genauso. Und ich fände es verheerend, weil wir, um soziale Einrichtungen zu unterstützen, Gelder bekämen, die denen abgezogen würden und damit die Notwendigkeit für unsere Unterstützung wieder noch stärker wird. Also das fände ich sowas von schlimm.
Die Hilfe ja dann summa summarum eigentlich verschwinden
ja,
würde.
Ja, auf jeden Fall. Und deshalb ist es ganz bewusst so, dass wir auf keinen Fall staatliche Gelder in Anspruch nehmen beziehungsweise gar nicht erst beantragen.
Sondern im Wesentlichen Spenden.
Spenden und
dieses Projekt trägt halt jetzt erheblich dazu bei.
Auf jeden Fall.
Wer gibt denn sonst noch Mittel, um die Tafel am Laufen zu halten?
Also es ist wirklich nur abhängig von Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Wir haben keinen Großspender. Und es ist auch sehr gut so, weil jetzt während der Wirtschaftskrise haben viele soziale Einrichtungen, die einen Großspender hatten und damit aber auch einen gewissen Teil ihres jährlichen Budgets bestritten haben, ganz große Probleme gehabt, weil diese Großspender dann oftmals weggefallen sind. Mhm. Das Problem haben wir nicht. Bei uns sind es Kleinspender. Bei uns kommen 5 Euro im Monat oder 3 Euro im Monat. Wir haben einen Mitgliedsbeitrag von 2,75 € im Monat.
Das heißt, die Berliner Tafel e.V. ist quasi ein Förderverein für die Tafel und wenn man dort Mitglied wird, dann ist sozusagen man quasi ein regelmäßiger Spender.
Ja, sozusagen. Okay. Und das hilft wirklich weiter, weil mal hier 3 Euro oder mal da 5 Euro, das ist machbar. Mhm. Na, während mal hier 100.000 oder mal da 1 Million, das merken die Firmen dann schon gewaltig.
Wir haben ja schon mehrfach erwähnt, die Tafeln sind mittlerweile sehr überregional und beileibe nicht nur in Berlin vertreten. Sie hatten, glaube ich, die Zahl von 850 genannt. Womit fing es an? Wie hat sich
mit der Berliner Tafel fing es an. Und
ja,
dann,
ich meine, womit ging es weiter?
Also dann ging es mit München weiter. Die Münchnerinnen haben irgendwann mal angerufen und sich bei uns erkundigt. Und das war lustig. Das war noch die Zeit der Initiativgruppe und damals hieß es, nee, also Tafel soll schon Ausschließlichkeit für Berlin haben, Berliner Tafel und alle anderen müssen sich anders nennen. Und daraufhin hat sich dann die Münchner Tafel Tischlein Deck dich genannt. Und als ich dann die Berliner Tafel aus der Initiativgruppe rausgenommen habe, habe ich das Gefühl gehabt, nee, wir müssen alle gleich heißen. Also das ist ja die einzige Logik, die dahinter stecken kann. Und habe die Münchnerin angerufen angerufen und habe gesagt, tun Sie mir den Gefallen, nennen Sie sich Tafel. Und da haben die gesagt, ja, wir haben aber schon beim Amtsgericht eingereicht und deshalb heißt die Münchner Tafel heute Münchner Tafel Tischlein Deck dich. Weil der eigentliche Name, den sie dann mal hatten, war Tischlein Deck dich, aber Münchner Tafel haben sie dann auf jeden Fall dazu genommen.
Aber es sind die Einzigen.
Es sind die Einzigen, die einen Doppelnamen haben.
Die sich
haben.
Dann mit dem Knüppel aus dem Sack Problematik auch herumschlagen
müssen? Ich glaube in München nicht. Also das war, glaube ich, nie so das Thema. Und dann kam Göttingen, dann kam irgendwie was ganz Kleines und dann kam Hamburg. Und mit Hamburg ging dann der Boom richtig los. Mhm. Hamburg Medienstadt damals, das war halt der Renner überhaupt. Das reiche Hamburg hat jetzt eine Tafel. Und dann kamen eben immer mehr Anfragen, entweder in Hamburg oder in Berlin, zur Tafelgründung. Und dann ging es gewaltig hoch mit den Zahlen. Ganz viele haben sich gegründet. Wir haben dann nach im September 95 habe ich die Tafeln, die damals existierten, das waren 35 Tafeln, habe ich eingeladen nach Berlin und habe die Gründung eines damals Dachverbandes initiiert. Und wir haben uns dann ein Jahr später in Jena getroffen und haben dann Bundesverband Deutsche Tafel, also vom Namen her. Wir hatten es in Berlin schon initiiert und haben dann aber endgültig den Namen gegeben, der heute noch da ist.
Also die Tafeln.
Die Tafel. Bundesverband Deutsche Tafel. Okay. Überall kann es nur eine geben.
Okay, es kann nur eine geben.
Und ja, und das ist halt, es geht so stetig bergauf.
Was ist denn Sinn und Zweck dieses Bundesverbandes? Also, was gibt es denn? Also, gut, wir haben es ja schon angesprochen, es gibt diesen regen Warenaustausch. Was wird denn darüber hinaus noch organisiert?
Für den Warenaustausch bräuchten wir keinen Bundesverband. Also das machen die Tafeln untereinander. Mhm. Der Bundesverband ist wirklich für die überregionalen Kontakte auch zuständig. Also der Bundesverband ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass Mercedes ins Boot geholt wurde und dass Mercedes Stuttgart den Tafeln Transporter subventioniert. Wir zahlen bei jedem Transporter nur die Hälfte vom Preis. Mhm. Und für die andere Hälfte schaffen wir entweder einen Spender ran, mag es eine Firma sein, mag es eine Einzelperson sein, wie auch immer. Oder aber wir zahlen es einfach aus eigener Tasche. Und das ist natürlich ein enormes Entgegenkommen, wenn wir zum Beispiel einen Sprinter kaufen, die kosten mal eben über 50.000 Euro. Und wenn wir davon nur 25 zahlen müssen, dann ist es schon mal eine richtig tolle Spende. Vodafone gibt uns zwei Handys und wir brauchen die Grundgebühr nicht zu zahlen, sondern dann nur die telefonierten Einheiten. Und so lässt sich also die Reihe endlos fortsetzen mit Unterstützern, die bundesweit sind. Oder Lidl zum Beispiel ist eben auch Ewigkeiten verhandelt worden, bis jetzt klar ist, okay, sie sind bundesweit mit den Märkten dabei, aber sie sind eben auch mit Pfandautomaten dabei. Die geben zum Beispiel, aber nicht für die jeweilige Tafel in der Stadt, dann die Spende, wenn es auf Spendenknöpfchen gedrückt wurde, sondern an den Bundesverband. Der Bundesverband hat da wieder eine Vergabekommission gegründet und dann können die einzelnen Tafeln an die Vergabekommission Anträge stellen und dann werden die Anträge angeguckt. Ist das Projekt, was dahinter steckt, sinnvoll? Ist es nachhaltig?
Das heißt, da geht es dann um die gezielte Förderung von neuen Ideen?
Ja, auf jeden Fall.
Was für neue Ideen liegen denn an?
Also bei den Tafeln sind zum Teil, da ist es nicht eine neue Idee, sondern die Kühlung ist halt ganz wichtig. Also wenn Tafeln einen Antrag stellen für Kühlung in ihren Lagerräumen oder Kühlung für die Autos, wird das sehr bevorzugt behandelt. Dann geht es um Kinderprojekte, wenn da eben verstärkt von den Tafeln was gemacht wird.
Sie hatten vorhin schon erwähnt, wir haben es noch gar nicht ausgeführt, die Kinder- und Jugendrestaurants, gehört das dazu?
Das würde dazu gehören.
Was ist das?
Die Berliner Tafel hat seit einigen Jahren Kinder- und Jugendrestaurants. Das sind Restaurants, die sich von unserer Seite aus, also wir sind da anders als andere Tafeln. Andere Tafeln haben da speziell für bedürftige Kinder irgendwelche Essensangebote. Wir haben ganz bewusst unsere Restaurants für alle Kinder offen. Wir wollen keine Stigmatisierung von armen Kindern herstellen. Und nach dem Motto, jedes Kind, was bei uns rauskommt, hat einen Stempel auf der Stirn, schaut mich alle an, ich bin arm. Sondern wir sind für alle Kinder da. Wir wollen, dass Kinder mittags gemeinsam gesund essen. Wir bieten 2-3-Gänge-Menüs an, entweder vegetarisch oder nicht vegetarisch. Sie zahlen jeweils für ein Menü 1 Euro. Sie können von der Vorspeise und von der Hauptspeise haben, so viel sie wollen. Von der Nachspeise nicht. Die ist nicht nur zuckerreduziert in der Herstellung, sondern wir wollen auch da sehen, dass die also nicht tonnenweise sich Süßkram reintun. Mhm. Und da ist es uns halt wichtig, dass die zum einen überhaupt lernen zu essen. Wir haben die Erfahrung gemacht, es gibt 8-, 9-Jährige, die nicht mit Messer und Gabel essen können. Da versuchen wir halt einfach so ein paar Tischsitten wieder mal hinzukriegen. Dann wollen wir, dass die Kids Speisen ausprobieren, dass sie einfach mal kosten.
Andere Sachen essen.
Andere Sachen essen. Ganz kleines bisschen. Wenn ihnen schmeckt, können sie ja mehr haben. Wenn sie nicht schmeckt, dann geht nicht die ganze Fuhre in den Müll, sondern eben nur dieses kleine bisschen. Und alles so eine Sachen. Also Kinder einfach ans Essen und an Lebensmittel heranführen. Dass sie auch mal mitbekommen, dass eine Kuh nicht lila und nicht jede Ente gelb und so. Ne?
Wäre das nicht auch etwas, was ohnehin auch in Schulen ganz gut untergebracht wäre?
Auf jeden Fall, deshalb arbeiten wir mit Schulen zusammen.
Das heißt, diese Restaurants befinden sich in Schulen oder in Zusammenarbeit mit Schulen?
Nee, weniger. Diese Restaurants befinden sich in irgendwelchen Einrichtungen, die Kinder- und Jugendangebote haben. Also unser 5-Jahreszeiten, unser ältestes der beiden Kinderrestaurants ist im in der Gelben Villa. Die Gelbe Villa ist ein Kultur- und Bildungszentrum für Kinder und Jugendliche. Die haben enorm tolle Angebote für Kinder und Jugendliche, wo die kostenlos Computerkurse machen können, kostenlos an irgendwelchen Forschungsprojekten teilnehmen können, kostenlos Foto-AGs machen können und alles sowas. Und die können bei uns frühstücken und bei uns Mittagessen. Und das ist halt im Rahmen von irgendwelchen Schulaktivitäten. Und unser Talmarin, unser zweites Kinderrestaurant ist im Centre Talma. Und das Centre Talma ist ein Bewegungs- und Tanzzentrum für Mädchen, was aber auch geöffnet ist für Jungs. Und da bieten wir halt auch unser Mittagsangebot und auch unsere Schulschnitten-Aktionen an. Und da ist es so, dass die Gelbe Villa hat halt Bildung als oberstes Ziel und deshalb steht bei uns das Essen unter dem Gesichtspunkt Bildung und gesunde Ernährung. Im Talmarin ist es halt Tanzen und da ist es Bewegung und gesunde Ernährung. Und dann haben wir noch eine Kooperation mit dem Kirili in Lichterfelde, ein Kinderrestaurant, das ist in einem Jugendzentrum und da ist es Begegnung und gesunde Ernährung. Das heißt also, wir haben immer das Thema des Ortes, an dem wir unser Kinderrestaurant haben, aufgegriffen. Für uns selber auch.
Kind ist wie definiert? Also welches Kind Alter wird da bedient?
Das ist unterschiedlich. Also die Gelbe Villa ist von 6 Jahren an bis 16. Mhm. Und das Centre Talma ist von 4 Jahren an bis 28. Die fallen unter Jugendförderung und diese Geschichte ist bis 28.
Mhm. Vielleicht zum Abschluss wollte ich nochmal so ein bisschen auf dieses Selbstverständnis beziehungsweise diese Kritik oder laufende Diskussion Verhältnis vom Staat zu den Tafeln oder sagen wir mal einfach generell eigentlich Staat im Verhältnis zu den Leuten, die sich von alleine engagieren, die ehrenamtliche Tätigkeit machen. Ich meine, man hat immer die Sonntagsreden, da wird dann immer viel belobigt, wie toll denn dort das Ehrenamt und so weiter sei. Bloß man stellt eben auch häufig fest, nicht selten gibt es dann eben auch die Bewegung, dass man sagt, ach wieso, das ist doch jetzt durch privatwirtschaftliches oder privates Engagement wunderbar abgedeckt. In diesem Fall ist es ja auch privatwirtschaftliches Engagement durch die Spenden. Was sollen wir denn dann da noch aktiv werden? Sehen Sie das auch selber so, dass es da schon diesen Trend hinzu gibt?
Ja, der Trend ist eindeutig da. Und jetzt gerade im Wahljahr ist es natürlich nochmal verstärkter, weil das macht sich natürlich richtig gut, wenn ich meine zu wählende Nase mal eben bei einer Tafel reinhänge. Da müssen wir Tafeln sehr vorsichtig sein. Es ist auf der einen Seite natürlich ein Gefühl, was uns sehr ehrt, wenn wir dann von irgendwelchen sehr Großkopferten aus der Politik getätschelt werden. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich genau da an dieser Stelle auch sehr vorsichtig sein, dass wir nicht instrumentalisiert werden in dem, was da passiert. Und wenn wir geschickt sind, dann können wir das Image, was sich damit vermittelt, für uns nutzen, ohne uns von Karren spannen zu lassen. Aber dazu gehört eine Menge Geschick und dazu gehört auch eine Menge Durchblick. Und das ist schwer. Es ist eindeutig schwer, diese Gratwanderung zu bewältigen. Von daher glaube ich, dass es sinnvoll ist, an dieser Stelle einfach nur sehr vorsichtig zu sein und darauf zu achten, dass halt nicht unbedingt bei einer Wahlveranstaltung meine Nase auch noch hängt.
Hm. Oder die von irgendeinem anderen Tafel.
Egal wer.
Engagement.
Das meine war jetzt ganz neutral betrachtet.
Ja. Es klang vorhin schon mal an, als wir über die Supermärkte geredet haben, insbesondere über die Mitarbeiter. So, dass diejenigen, die dann die Waren tatsächlich rausfahren, dann, dass da immer so eine latente Neiddiskussion auch mit dran klebt. Klar. So dieses, die kriegen jetzt was und ich muss hier den ganzen Tag dafür schuften irgendwie. Inwieweit taucht denn diese so eine Neiddiskussion generell im Verhältnis zu den Tafeln auf? Also spielt das eine Rolle?
Ich glaube, dass die Neiddiskussion in den letzten Jahren sehr zugenommen hat. Wir sind halt erfolgreich. Wir schaffen eine Menge. Wir sind von Tag zu Tag bekannter. Uns wird eigentlich jeder Weg geebnet. Und das schafft natürlich Neid. Das ist ganz klar. Und Neid muss ich mir erarbeitet haben. Also von daher ist es klar, wir schaffen eine Menge. Und damit ist es auch logisch, dass Neid aufkommt. Das macht aber keinen Spaß.
Ja gut, aber dieser Neid in diesem Beispiel, der wendet sich ja nicht so sehr gegen die Tafel, sondern mehr gegen die Begünstigten der Tafel.
Ja, aber damit gegen die Tafel. Also das ist ja schon, da eine Grenze hinzukriegen, ist ja schwierig. Mhm. Und wenn ich diese Neiddiskussion wirklich ernst nehme, dann müsste ich sagen, okay, dann müssen wir aufhören. Nur das würde ja wirklich anderen wieder den Weg ebnen. Es gibt ja genug Vereine, die inzwischen das machen, was Tafeln machen, ohne dass sie Tafeln heißen. Also insofern, wenn wir irgendwie mal aufhören, ich hatte zum Beispiel auch mal die Idee, um die Politik noch mal ein bisschen massiver auf das oder auch die Wirtschaft auf das zu stoßen, was wir machen. Wir streiken einfach mal einen Tag. Wir holen bei den Firmen keine Lebensmittel ab und wir beliefern niemanden. Aber da freuen sich andere ins Fäustchen, weil sie sagen, jo, wir sind die Zuverlässigen, wir sind stattdessen da und schon sind wir raus aus dem Rennen. Also deshalb können wir diese Sache inzwischen schon gar nicht mehr machen. Das wäre vielleicht vor 5, 6 Jahren gegangen, aber jetzt eben nicht mehr. Bisschen spät gekommen mit meiner Idee.
Weil dann doch schon wieder Abhängigkeiten auch. Also man hängt dann sozusagen auch schon selber in so einer...
Nee, gar nicht, sondern es gibt andere Vereine, genug andere Vereine, die nur darauf warten, die nur darauf warten, dass wir versagen und dass wir ein Versagen in dem Augenblick, weil wir nicht da sind. Also werden die anderen einbezogen, weil die Firmen haben ja auch alle die Telefonnummern von den anderen. Und das ist eine ganz schnelle feindliche Übernahme, da können wir gar nicht so schnell gucken, wie das passiert.
Ist dann also feindlich? Ich meine, klingt das...
Ja, es klingt jetzt ein bisschen arg böse, aber...
Gibt es denn da wirklich Probleme?
Also es gibt ein paar Organisationen, die in dieser Stadt Arbeit machen, die wir machen, bei denen der lautere Hintergrund nicht ganz klar ist. Also es gibt ein paar, die sind eindeutig prima und super und mit denen arbeiten wir auch zusammen. Aber es gibt halt andere, wo schon ein durchaus, sagen wir mal, nicht ganz, ein krimineller Hintergrund nicht ganz wegzudiskutieren ist. Mhm. Und da habe ich schon meine Bedenken. Also da weiß ich schon nicht wirklich, warum die das machen, weil die verkaufen halt auch die Ware alle.
Ja.
Ne? Und das ist halt, die Firmen geben uns im guten Glauben die Waren kostenlos ab, weil sie davon ausgehen, wir nehmen allenfalls einen symbolischen Betrag. Und wenn dann aber plötzlich regelrecht verkauft wird, dann ist das eine andere Situation. Mhm. Oder wenn es alles nur in die eigene Tasche geht oder wenn plötzlich bei eBay die Sachen eingestellt werden.
An der Stelle ist natürlich der Name Tafel so als etablierte Marke, als Vertrauensort auch eine Hilfe. Das heißt jetzt aber nicht, dass es nicht auch kleine tafelartige Systeme gibt, die vollständig lauter und noch völlig, sehr viel unkomplizierter, völlig. Vielleicht auch vor allem im kleinen Rahmen, ja, so habe ich es auch selber mitbekommen. Das ist halt auch die Berliner Tafel wird sich jetzt nicht auf beliebig kleine Organisationen zu bewegen. Es gibt ein Micromanagement, das man jetzt hier wahrscheinlich gar nicht mehr ableisten kann, was eben durch andere dann aufgelöst wird.
Ja, was auch völlig in Ordnung ist. Also wenn alle anderen Bereiche abdecken würden, in denen wir sowieso nicht sein können, hätte ich damit auch gar keine Probleme, denn es geht vorrangig um die Versorgung von sozialen Einrichtungen und Menschen. Und das ist für mich das Wesentliche, dass die Menschen versorgt werden, egal ob sie in den Einrichtungen als Gäste sind oder ob sie zu Hause die Lebensmittel verbrauchen. Nur wenn sich andere genau dahin setzen, wo wir sowieso schon sitzen, dann frage ich mich, was soll das? Oder wenn andere bei Einrichtungen Lebensmittel abholen, wo wir sind und das bewusst eine halbe Stunde, bevor wir da ankommen, sich als Tafeln ausgeben. Und wenn wir dann kommen, heißt es, ja, Tafel war doch gerade da. Also wir haben das sogar mal an einer Stelle erlebt, dass der Lagerleiter felsenfest überzeugt war, er hat an der Tafel abgegeben, und als wir dann versuchten herauszufinden, wie er drauf kommt, ja, das war doch ein weißer Transporter und da stand mit dem Edding Tafel drauf. So weit gehen die sogar.
Das heißt, mittlerweile haben sie sich dann aber auch irgendwie Ausweise zugelegt.
Wir haben die schon damals gehabt, bloß die sind alle so im Stress, die gucken sich die Ausweise nicht an.
Verstehe.
Die hören nur Tafel und schon ist gut.
Okay.
Also das ist der Nachteil einer Marke. Ne, das ist doch genauso, wenn ich ein Taschentuch bräuchte und sagen würde, hast mal ein Tempo. Ja. Da wissen wir doch alle, was wir meinen. Auch wenn jetzt nicht automatisch nur ein Tempo rausgezogen wird. Mhm. Ne? Und also deshalb ist es so, also wir haben den Namen auch schützen lassen. Der kann nur gebraucht werden, wenn wir ihn vergeben haben. Und,
das heißt nur, wenn eine Organisation im Bundesverband ist?
Nee, nicht zwangsläufig, sondern wenn sie beim Bundesverband den Antrag gestellt hat, die Tafelgrundsätze unterschrieben hat und ganz eindeutig Tafelarbeit macht, dann ist es in Ordnung. Aber das muss halt vorher geklärt werden. Das muss auch durch die Landesverbände, also wir sind ja inzwischen wirklich doll strukturiert. Wir haben also die Tafeln vor Ort, wir haben Landesverbände oder Ländervertretung und dann den Bundesverband. Also insofern gibt es da inzwischen schon einige Schritte, die da bewältigt werden müssen. Und um Tafel zu werden, müssen halt diese Schritte auch gegangen werden.
Was bleibt jetzt? Ich meine, man hört es Ihnen auch an. Das Projekt ist nicht ohne, ist nicht abgelaufen, ohne Stolz zu erzeugen auf das, was man geleistet hat. Das ist sicherlich angemessen. Was wurde nicht erreicht? Und was würden Sie sich wünschen, was die Gesellschaft selbst noch beginnt für Lücken zu füllen, was die Tafel auch nicht erreichen kann?
Also was ich sicher gut fände, wäre, wenn die Überproduktion und das Überordern noch weiter zurückgehen würde. Das würde zwar für uns die Arbeit immer schwerer machen, aber das ist doch eigentlich das, worauf wir hinaus wollten. Wir sind mal angetreten, um zum einen Schwache zu versorgen, aber zum anderen, um gegen Überproduktion auch dazustehen, weil wir gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass so viel ständig produziert bzw. eingekauft wird und dann in die Tonne getreten wird. Das ist doch wirklich falsch. Und von daher fände ich es schon schön, wenn da noch mehr passieren würde. Und ich würde wirklich dann noch stolzer sein, wenn wir da was erreichen würden, wenn wir auch marktpolitisch da einiges erreichen würden. Es kann ja nicht sein, dass wir inzwischen so viele Tomaten in Europa produzieren, dass die Tomaten nach Afrika gehen und wir dort den Markt kaputt machen, weil die europäischen Tomaten dort billiger angeboten werden als die heimischen Produkte. Was soll denn das? Und da denke ich, müssen wir viel globaler denken. Wir müssen regional agieren, lokal agieren, aber wir müssen trotzdem global das Ganze sehen, was wir hier eigentlich tun. Und das wäre noch so ein Wunsch von mir, dass unsere Bewegung einfach politischer wird.
Das heißt,
wir auch politischer Einfluss
quasi
nehmen.
Quasi im agrarpolitischen Bereich.
Im agrarpolitischen Bereich und im sozialpolitischen Bereich, das denke ich schon. Weil wir haben einen guten Durchblick, was die sozialen Gegebenheiten anbelangt.
Aber wird denn der Bundesverband selber auch schon als Lobbygruppe aktiv?
Wir werden immer aktiver. Also das auf jeden Fall. Wir haben lange gebraucht, um uns einfach zu strukturieren und um überhaupt einen Sinn in diesem Bundesverband zu sehen. Und jetzt fangen wir langsam an, auch Lobbyarbeit zu leisten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für meine Begriffe. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns mit der Kritik auseinandersetzen und dass wir selber ein Thesenpapier entwickeln, wo wir auch nochmal ganz klar Bezug nehmen auf Dinge. Ist schön, dass die Caritas sowas für den eigenen Verband gemacht hat, aber sowas müssen wir auch machen.
Ja,
Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt und da stehe ich jetzt also auch bei sämtlichen Versammlungen, die wir haben, immer wieder da und sage, lasst uns damit anfangen, lasst uns das machen. Wir kommen jetzt schon in die Situation, wo wir in der Verteidigungshaltung sind. Jetzt müssen wir uns plötzlich gegen Kritik von außen verteidigen, wo es nicht zu verteidigen gibt, sondern wo es um Darstellung geht. Wir dürfen nicht in die Rechtfertigungssituation kommen, wo es um vielleicht neue Richtungen geht. Aber das müssen wir klar machen. Das müssen wir auch unserer Umgebung klar machen und auch uns selbst. Weil wir haben 45.000 Aktive in der Tafellandschaft bundesweit. Diese 45.000 müssen auch irgendwo auf Spur gebracht werden. Die müssen auch wissen, was sie da tun. Und nicht, das ist mir ganz egal, was da oben irgendwo getan wird. Dann haben wir so eine bundespolitische Situation. Die Einzelnen machen vor Ort, was sie wollen und die Bundespolitik ist was anderes.
Ja.
Und da müssen wir sehr aufpassen. Und es wäre schön, wenn wir das endlich mal schaffen würden.
Bodenhaftung behalten.
Unbedingt.
Ja, Frau Werth, ich denke, damit haben wir es dann auch ganz gut erarbeitet. Ich bedanke mich für die Ausführung. Das war's. Ausgabe Nummer 19 von Die Gesellschafter. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Und freue mich über Kommentare zu dieser wie auch allen anderen Sendungen in den Kommentaren auf diegesellschafter.de. Unter diegesellschafter.de/podcast gibt es eine Übersicht über alle Sendungen, die bisher gelaufen sind. Und hier geht es natürlich auch weiter, geplant im 2-Wochen-Rhythmus. Das war's und bis bald bei Die Gesellschafter.